Herzlich willkommen bei Future Vet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind
Katharina Jäger
und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Future Vet Business. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder eine interessante Gästin eingeladen. Vielleicht schon vorneweg, du hast es sicherlich im Titel gesehen, heute geht es grob oder um das große Thema Money Mindset im Kontext Tiermedizin. Und dafür habe ich mir eine echte Expertin eingeladen. Warum und wieso und wo das alles herkommt, das werden wir gleich erfahren. Jetzt begrüßen wir erstmal zusammen die liebe Regina. Dr. Regina Kort ist heute zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Sonja, erstmal danke für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich auch, dass wir heute hier sind und das Thema zusammen besprechen.
Ja, es ist richtig schön, dass du da bist, weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir haben uns ja immer mal wieder so ausgetauscht, jetzt seitdem ich selbstständig bin, haben wir den Kontakt zueinander gefunden. Und dieses Thema lässt mich natürlich nicht los. Und in unserem Podcast kommen wir immer wieder zu dem Punkt, wenn Katharina und ich darüber sprechen. Ich meine, am Ende geht es bei dem ganzen Business-Thema darum, dass wir Geld verdienen. Wir merken immer wieder, dass das so in der Tiermedizin gar nicht so das Lieblingsthema von vielen KollegInnen ist. Und umso wichtiger finde ich, dass wir heute mal darüber sprechen, vielleicht warum das so ist und ja, wie wir vielleicht neue Ansätze, neue Perspektiven auf das Thema bekommen können. Und da wirst du uns sicherlich weiterhelfen, da bin ich mir sehr sicher. Vielleicht für die ich noch nicht kenne, werden wir mal ein bisschen mehr über dich erfahren jetzt in den nächsten Minuten. Und ich würde dich mal bitten, so ein bisschen zu erzählen, wie du da gelandet bist, wo du heute bist. Weil du bist ja auch Tierärztin, ja. Du hast das Tiermedizinstudium hinter dir. So wie ich bist du aber nicht mehr in der Praxis tätig. Erzähl doch mal nochmal, wie so ein bisschen dein beruflicher Werdegang ist und wo du heute stehst und wie du da hingekommen bist.
Genau, mein beruflicher Werdegang in oder über die Tiermedizin, wenn man vielleicht so sagen kann, ist vielleicht nicht so der typische. Bei mir ist die Tiermedizin mein Zweitstudium gewesen. Also ich habe zunächst einmal Kunstgeschichte und ein Fach, was damals Kultur, Kommunikation und Management hieß, in Münster studiert und in Amsterdam. Und bin dann quasi auf dem zweiten Bildungsweg Tierärztin geworden. Habe von 2003 bis 2008 in Berlin Tiermedizin studiert mit einem kleinen Ausflug in die Schweiz. Bin ich mit einer Kollegin zum Erasmusjahr dort gewesen und habe anschließend in der Kleintierklinik in Berlin bei Frau Professor Eule in der Augenheilkunde promoviert. Und dann habe ich natürlich schon auch ein bisschen älter als wahrscheinlich die meisten auf jeden Fall in meinem Jahrgang da war ich ungefähr 30 Jahre alt, angefangen als praktische Tierärztin zu arbeiten. Habe dann etwas über 10 Jahre in der praktischen Tiermedizin verbracht, also vor allen Dingen im Bereich Kleintiere, aber auch Pferde. Ich habe eine Zeit lang mal im Labor gearbeitet, also Verschiedenes auch ausprobiert und bin dann so wie viele Tierärzte meiner Generation, ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du, Sonja, ne? aus der Praxis rausgegangen und mein Weg hat mich geführt und daher passend zum Thema des heutigen Tages in die Finanz- und Wirtschaftsberatung, nicht nur für Tiermediziner, sondern wir nennen das für die akademischen Heilberufe, also Humanmediziner, Zahnmediziner, Pharmazeuten, Psychologen, wen habe ich vergessen, Apotheker und natürlich die Ärzte. Genau, da bin ich gelandet, bin ich seit einigen Jahren und ich bin jetzt in der Funktion als sogenannte Spezialistin im Zielgruppenmanagement tätig. Also Deutsche Ärzteversicherung hat der eine oder andere sicher schon mal gehört.
Wow, das heißt auch ja ein interessanter Weg bis hierhin. Vielleicht, wenn ich fragen darf, weißt du noch, warum du immer diesen Schritt rausgegangen bist aus dem praktischen Bereich in diese jetzt beratende Tätigkeit? Weißt du noch, was da bei dir so der Antrieb war?
Ja, das hatte unterschiedliche Motivationen. Also zum einen denke ich dadurch, dass ich auch schon einen anderen akademischen Hintergrund hatte, auch schon anders in einem anderen Bereich, auch neben dem Studium der Tiermedizin gearbeitet hatte, hatte ich dadurch auch vielfältige Interessen, was das Arbeiten angeht, auch wie man arbeitet oder in welchem Kontext man auch arbeitet, hatte ich bestimmte Vorstellungen schon entwickelt. Aber ganz ehrlich, ein Motor war, und darum geht es ja heute auch, das liebe Geld. Also da tut sich ja in finanzieller Hinsicht einiges jetzt auch. In unserer Branche sind wir in einer anderen interessanten Zeit. Also ich meine jetzt bezogen auf Verdienstmöglichkeiten für praktische Tierärzte. Ich komme noch aus einer bisschen anderen Zeit. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt überlegt, was mache ich einfach auch im Hinblick auf Verdienstchancen. Also ist es jetzt wirklich ein Schritt, sich nochmal selbstständig zu machen und eine eigene Praxis zu haben, wo ja seit jeher die Verdienstchancen ganz solide sind und waren. oder mache ich eben was anderes? Und dann bin ich über so ein, ja, ein bisschen Rumgucken in die Position gekommen, in der ich heute arbeite, und da bin ich auch sehr glücklich, ja.
Super. Und ja, da sind wir schon mittendrin in dem Thema, ne? Das Thema Entwicklungschancen und wie geht's so weiter für mich persönlich? Das ist so eine Frage, die sich, glaube ich, viele stellen, die irgendwie vielleicht auch mal, wie du schon gesagt hast, diesen Blick über den Tellerrand hatten, weil du hast erzählt, dass du eine andere Tätigkeit schon auch während deiner tierärztlich-praktischen Tätigkeit hatte, was sicherlich sehr inspirierend war. Ging mir damals ähnlich. Ich hatte auch durch meinen Partner mal so Blick in andere Bereiche und festgestellt, da geht noch ein bisschen mehr aus verschiedenen Bereichen. Jetzt nicht, es ging nicht nur ums Finanzielle, aber es war auch bei mir damals ein Motivator. Was glaubst du denn, ich habe es ja eben schon ein bisschen in der Einleitung mit reingenommen, was glaubst du denn, wo stehen wir denn bei diesem Thema Money Mindset, also Gedanken dazu, dem ganzen Thema in der Tiermedizin gerade? Ich habe ja schon gesagt, wir haben immer so einen Eindruck, das ist gar nicht so das Nummer-eins-Thema, was so viele gerne drüber sprechen. Was ist so dein Blick auf die Dinge? Was erlebst du vielleicht auch in deiner Tätigkeit, was bei den Kollegen und Kolleginnen so in den Köpfen zu dem Thema vorgeht?
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage und eine Frage, die aus meiner Sicht aber auf vielen Ebenen zu beantworten ist. Ich denke, in der Tiermedizin, und ich habe ja auch einen Vergleich zu vielen humanmedizinischen Kunden, die wir auch betreuen, ist es aus meiner Sicht schon ein sehr starkes Thema, wenn aber auch oft in einem negativen Kontext. Also eher in dem Sinne, da wir Tierärzte im Vergleich jetzt zum Beispiel zu unseren Kollegen und Kolleginnen aus der Humanmedizin ja weniger Geld verdienen, ist es bei uns oft das Gespräch über die Abwesenheit von Geld. Das ist zum einen ein ganz großer Bereich, und dann, wenn wir jetzt ein bisschen auf das Thema des Tages auch schauen, zum Thema Money Mindset und wie wird das in der Tiermedizin gehandhabt, ist, denke ich, dass vieles um das Geld ist. Also wir reden sehr viel darüber, wir reden sehr viel über die Abwesenheit oder über das weniger Haben von Geld, das denke ich schon. Wie gesagt, stärker, als ich das bei Humanmedizinern erlebe. Nun gut, ist es auch eine andere Position, das will ich mal außen vor halten. Trotzdem wäre in einem anderen Schritt vielleicht auch nochmal interessant, diese Unterschiede zu beleuchten innerhalb der akademischen Heilberufe. Und zum anderen, jetzt im Hinblick auf das Thema des heutigen Tages, denke ich, dass viel bei uns sehr unbewusst abläuft. Und deswegen finde ich das auch so interessant, dass du dieses Thema, wir haben ja so ein kleines Vorgespräch gefühlt, aufs Tableau bringst und jetzt sagst, wir wollen mal ganz explizit über Money Mindset in der Tiermedizin sprechen. Wir haben ja auch so mal so einen kleinen Instagram-Account gemacht für die Region Berlin-Brandenburg, den Veti-Club, den kennen ja einige, da haben wir auch schon in den Stories öfter mal Fragen gestellt zu diesem Thema Money Mindset. Und die große Rückmeldung war eigentlich, was ist das?
Spannend. Okay, also gar nicht so im Fokus, dass man sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen kann, oder? Lese ich da so ein bisschen raus. Wie war da so deine Erfahrung?
Genau, das denke ich auch. Und das ist auch das Interessante. Also Money Mindset ist ja im Endeffekt meine Glaubenssätze, meine Einstellung, meine Erfahrung, meine Prägung rund um das Thema Geld. Mhm. Und ist mir das überhaupt bewusst? Wie gehe ich mit dem Thema rum? Oder raffel ich quasi um alle Themen in Geld so rein und wie sehe ich das alles? Und das ist natürlich einmal, kann man das für sich persönlich betrachten, man kann das auch natürlich gesamtgesellschaftlich betrachten und ich denke auch, man kann es auch für, diese Inspiration habe ich jetzt aus einem Buch zugegebenermaßen, das ich einmal gelesen habe, dass man es auch für bestimmte Branchen betrachten kann. Aber vielleicht nochmal so als Einwurf, es gab 2018 eine Studie von der Meinungsforschungsgesellschaft YouGov, das ist ja relativ bekannt, über 2000 Menschen in Deutschland. Da war ganz interessant, dass der Großteil unserer Gedanken rund um Geld negativ geprägt ist. Ne? Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Bild, was ich denke dann auf untergeordneten Ebenen natürlich auch in anderen Strukturen, wie zum Beispiel in der Branche oder so, widerspiegeln kann.
Mhm. Interessant, okay.
Und das ist, glaube ich, etwas, was ich eben auch in Gesprächen oft erlebe mit Tierärztinnen und Tierärztinnen, dass vieles rund um Geld, das Thema Geld eigentlich negativ belegt ist.
Okay, und wie äußert sich das? Was sind da so, hast du so vielleicht mal ein Beispiel, dass man so ein bisschen das greifen kann, vielleicht auch unsere Zuhörerinnen, ja, vielleicht selber reflektieren kann sogar jetzt gerade mal, wo sie selber stehen?
Also es gibt sehr viele Ängste um Geld, natürlich auch verständliche Ängste. Und wenn ich jetzt von diesen Themen spreche, meine ich nicht, dass sie sich irgendwie ausgedacht sind oder nicht existent sind, sondern was das subjektive Erleben, was mir halt in Gesprächen nahegebracht wird. Das ist zum einen Existenzängste, ganz verständlich, fängt natürlich auch vielfach bei Studierenden schon an. Man weiß nicht, wie man das alles unter den Hut bringen soll. Wir haben ein sehr zeitintensives, nach laut einer anderen Studie gelesen habe, ist die Veterinärmedizin das zeitintensivste Studium in Deutschland. Das heißt natürlich auch, wir haben nicht sehr viel Zeit, daneben noch Geld zu verdienen. Dann haben wir einen hohen Feminisierungsgrad in der Tiermedizin. das bedeutet natürlich auch, viele Frauen, die auch noch die sogenannte Care- und Erziehungsarbeit leisten, haben auch eingeschränkt Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Dann haben wir natürlich eine ganz große Fragestellung, gerade auch bei Frauen zum Thema Rente. Das sind alles so Dinge, die natürlich nicht negativ belegt sein müssen, aber es oft im subjektiven Empfinden zunächst einmal auf jeden Fall sind.
Ja, ich kann es tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, was du gerade erzählst. Ich habe selber im Studium war ich davon abhängig, BAföG zu bekommen, weil bei uns jetzt nicht die finanzielle Lage so war, dass alles also abgedeckt war. Ich hatte eine gewisse Grundunterstützung und dann war ich zum Beispiel vom BAföG abhängig und musste eigentlich weiter Jobs machen und das war super schwierig zu vereinbaren mit dem Studium. Wir kennen das alle, gerade wenn es dann in die praktische Zeit geht, die Praktika, die Rolle, bei uns hieß das Rotation, ne, in Gießen, durch die Uni durchzurotieren in den praktischen Bereichen, war das super schwierig, da noch Jobs unterzukriegen, um ja sich so ein bisschen was dazu zu holen. Deswegen kann ich das sehr verstehen und vor allem, was das auch mit einem macht, wenn das Geld halt nicht da ist, ja, was es einfach auch bedeuten kann und dass es ja tatsächlich auch mit Ängsten verbunden sein kann. Also kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und diese Erlebnisse gibt es eben auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und wenn wir jetzt heute speziell über die Tiermedizin sprechen, ist sicher ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Erstmal das Wesen unseres Studiums. Ne? Wie sind wir da auch einfach zeitlich aufgestellt? Dann ist es natürlich auch das Ding, inwieweit werden Praktika, Formulaturen, PJ, gibt es da eine Entlohnung im Rahmen dieser knappen Zeit? Das sind ja auch Diskussionen, die von den großen humanmedizinischen Berufsverbänden, zum Beispiel Hartmann-Bund oder sonstigen, für unsere Kollegen aus der Humanmedizin während des Studiums aufs Tableau gebracht werden. Und diese berufsspezifischen Fragestellungen ziehen sich ja fort. Wir haben ja gerade den ersten Tarifvertrag in der Tiermedizin jetzt durch den Bund angestellter Tierärzte. Wir haben sehr viele Empfehlungen, Berufsverband praktizierender Tierärzte oder Bundestierärztekammer. Das sind alles so Themen, die natürlich auch, wieso kommen die auch an die Oberfläche? Natürlich auch, weil sie damit verbunden sind. Es sind allgemeine Diskussionen darum, dass es Wert der Arbeit. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil zum Thema, wenn wir jetzt in den Bereich Glaubenssätze denken. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es wird, vielleicht damit wir dann die Zuhörer auch mehr abholen, vielleicht wollen wir einfach mal so ein paar Beispiele nennen, was Glaubenssätze irgendwie sein können. Vielleicht jeder von uns hat ja Glaubenssätze oder vielfach sind sie in der Kindheit verankert, was wir da so Herangehensweisen hatten. Ich weiß nicht, vielleicht können wir uns ja einfach gegenseitig mal ein paar Glaubenssätze rund um Geld und vielfach auch arbeiten einfach, ne? Das hängt ja viel zusammen, einfach so zuwerfen. Genau.
Also ich weiß, dass ich zum Beispiel mit so einem komischen Glaubenssatz immer wieder in Berührung gekommen bin, wie Geld macht nicht glücklich oder Reichtum stinkt oder sowas. Also so in die Richtung habe ich immer mal wieder aus meinem Leben gehört. Was bringst du mit? Hast du welche Sachen, die dir auch vielleicht in deiner Arbeit begegnen an Glaubenssätzen?
Also ich denke, ist vielleicht auch ein sehr deutscher Glaubenssatz, man muss das Geld hart erarbeiten, man muss es verdienen. Das ist auch eine Frage, eine Definition oder ein Glaubenssatz, wie ist Arbeit? Arbeit ist Arbeit, wie sagt man so, Schnaps ist Schnaps und Arbeit ist Arbeit. Also dass Arbeit vielleicht auch etwas ist, was mit Aufopferung zu tun hat. Dann gibt's natürlich, kenne ich auch ganz, ganz viele Glaubenssätze, so wie du, dass Geld irgendwie, dass reiche Leute zum Beispiel irgendwie schlechte Menschen, wenn man es jetzt mal so ganz extrem sind, oder dass sie geizig sind und egoistisch sind. Solche Glaubenssätze gibt es natürlich. Oder wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir haben bei mir in der Familie immer gesagt, weil ich hatte ja schon während meines Studiums der Tiermedizin, habe ich schon ganz normal Teilzeit gearbeitet und war dann selber auch, ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht, was man da so verdient oder dass man da während der Doktorarbeit irgendwie mehrere Jahre auch nichts verdienen kann. Da haben wir immer früher so scherzhaft zu Hause gesagt, sozialer Abstieg, tierärztliche Approbation. Und das ist ja der Glaubenssatz, den du, glaube ich, vorhin auch von mir meintest, ne? Dass man zum Beispiel mitbringt. Und das höre ich auch immer noch ganz von ganz, ganz vielen Berufsanfängern. In der Tiermedizin kann man nichts verdienen.
Ich hatte tatsächlich auch noch einen, der genau in die Richtung geht. Ich bin immer wieder gefragt worden, wie machst du es denn? Wie verdient man denn da in dem Job und so? Und dann so, ja, man verdient ja nicht so viel, aber ich werde auch keine Zeit haben, das auszugeben, von daher brauche ich auch nichts. Das ist was mich ganz persönlich zum Beispiel sehr lange begleitet hat. Was ich dann immer zum Glück aus meiner Perspektive verändern konnte, ja, und damit einen anderen Weg eingeschlagen haben. Aber das, was du gerade gesagt hast, auch von dir, dieses soziale Abstieg, tierärztliche Approbation, das ist natürlich ganz schön heftig, ne, wenn man damit auch durch das Studium geht und schon die Perspektive auch in dieser Berufswelt hat. Ja, das ist ja Wahnsinn eigentlich, oder? Das ist
Also für mich war das schon schwierig, auch am Anfang in dem Beruf Fuß zu fassen, eben weil ich deutlich besser verdient habe. Ich habe damals bei der Deutschen Welle, das ist ein Fernsehsender in Berlin, gearbeitet. Die Löhne dort, die sind angelegt an öffentlichen Dienst. Das ist eine ganz andere Nummer in Teilzeit als das, was ich dann verdient oder nicht verdient habe. Als Anfangsassistentin auch war ich erst dann in Brandenburg und dann später an unterschiedlichen Stellen. Und ich denke, worauf ich auch noch sehr gerne eingehen würde, ist diese Komponente, die du genannt hast, der Idealismus. Ne? Denn haben wir ja alle wie Tiermediziner, es ist ein Traumberuf, es ist ein Traumjob, für ganz, ganz viele kämpfen auch unheimlich stark, um in dieses Studium reinzukommen, das durchzuziehen. Also das macht kaum jemand so zufällig, sondern jemand, der es wirklich will. Also man muss es ja auch geben wollen, diese ganze Studiererei und das Physikum und das alles. Und das, wie soll ich sagen, dafür opfern eben viele auch das Sagen. Sie sagen, ich nehme das in Kauf, ne, jahrelang weniger zu verdienen. Und dafür kann ich meinen Traumberuf ausleben. Ich kann Tieren helfen, also sehr altruistische Motive. An sich ja auch nicht verkehrt, ist immer ein Problem, wenn es sich gegen den Tierarzt wendet oder die Tierärztin wendet, wenn es quasi auch als Lockstoff verwendet werden kann, zu sagen, okay, du kriegst jetzt hier nur Betrag XY, weil all dieses, was deinen Idealen entspricht, ist hier halt möglich. Ne? Sehe ich auf jeden Fall kritisch. Und nach meiner eigenen Erfahrung, bei den meisten nutzt sich der Idealismus nach ein paar Jahren dann doch ab, weil irgendwann möchte man schon auch mal gewisse Früchte für seine Arbeit sehen oder jeder von euch hat wahrscheinlich Pläne, vielleicht will man eine eigene Wohnung haben oder Kinder haben oder was auch immer. Und wir leben nun mal in einem System, das von finanziellen mit abhängig ist.
Und da würde ich jetzt mich genau die Frage stellen, was glaubst du denn, was macht das denn mit TiermedizinerInnen? Ich weite es jetzt mal auf, vom Tierarzt, Tierärzte-Dasein auch bis hin zu den TMFAs, ja, die ja ein wichtiger Bestandteil dieser Praxislandschaft sind und die ja nochmal in einer ganz anderen Situation stecken. Was macht das mit den Menschen, wenn das jahrelang so geht und irgendwann ist man eben genau an dem Punkt zu sagen, irgendwie, das ist ja alles schön und gut, aber ich will vielleicht, das hast du auch am Anfang gesagt, ne, Feminisierung, wir sind ein weiblicher Berufsstand. Was macht das mit den Frauen vielleicht auch, aber auch mit allen anderen, die da noch sind, Männern und alles, was dazugehört und dazwischen. Was macht das mit diesen Menschen, wenn man irgendwann an diesen Punkt kommt, zu sagen, das reicht ja vorne und hinten nicht, wo soll es denn jetzt hingehen? Und dann hat man noch diese Glaubenssätze im Gepäck.
Also ich glaube, eine ganz, ganz wichtige oder eine ganz schreckliche oder wie auch immer Auswirkung von schlechter Bezahlung und von negativen Glaubenssätzen ja immer ist, jetzt mal bezogen auf die KAM, ist das tatsächlich, das habe ich auch beobachtet über die Jahre in der praktischen Tiermedizin, ich glaube, es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor der so oft besprochenen mentalen Gesundheit in unserem Job. Weil in letzter Konsequenz, unser Arbeitgeber ist unser Arbeitgeber, wir gehen arbeiten natürlich für die Erlebnisse, für die Gemeinschaft, aber auch einfach ganz banal des Geldes wegen. Und die einzige Form, wenn man das so sagen kann, die einzige offizielle Form der Anerkennung der Arbeit ist ja das Geld primär. Und daran bemisst sich natürlich auch ein gewisser Wert der Arbeit. Und ich erlebe das natürlich schon, dass wenn ich jetzt Leute beobachte, die jahrelang dann sehr wenig verdienen, dann setzt schon auch, was ich auch absolut verständlich finde, eben sie dieses Gefühl der fehlenden Wertschätzung an. Und was dann natürlich auch sehr als negativ gespiegelt wird oder empfunden wird. Und wie ich sehe, so die Hardcore-Stufe dieser fehlenden Anerkennung ist natürlich, wenn man jahrelang in diesem super verantwortungsvollen, auch gesellschaftlich relevanten und anstrengenden Beruf gearbeitet hat. Und was mich persönlich in Beratung auch immer sehr mitnimmt, wenn man natürlich Kolleginnen und Kollegen hat, die dann im Endeffekt in der Altersrente dastehen, die nicht mehr den gleichen Lebensstandard oder sehr viel weniger oder kaum was im Alter ermöglicht. Das trifft sich ja nicht auf jeden zu, aber allgemein ist es ja so, dass Frauen aus verschiedenen Gründen eher Gefahr laufen. Das ist statistisch so, auch in unterschiedlichen Studien belegt, Gefahr laufen, weniger zu verdienen. Manche sagen, Gender Pay Gap existiert nicht, andere sagen, er existiert. Die Diskussion möchte ich jetzt mal hier offen lassen. Genau das Gleiche ist wie ob jetzt die Altersarmut Frauen statistisch stärker trifft oder nicht. Ne? Wir sind nun mal ein Frauenhof, deswegen reden wir jetzt ja auch so stark und wir sind auch zwei Frauen darüber. Aber das soll natürlich jetzt nicht irgendwie die Lebensrealität von Männern oder Menschen, die sich anders definieren, verneinen. Ne? Das ist halt nur das, was ja auch einfach untersucht ist, worüber wir jetzt ganz konkret einfach sprechen können. Und das ist, denke ich, schon etwas, was wir aufbrechen sollten, Und was wir ja auch gerade in diesen speziellen Zeiten in unserer Branche aufbrechen sollten, weil wir wollen natürlich immer mehr auch junge Leute, wir brauchen ja junge Leute in einem Job, die Lust haben, praktisch zu arbeiten, die aber auch in der Paraklinik arbeiten, die auch wie wir arbeiten, die vielleicht auf dem Amt arbeiten und wollen natürlich Leute auch motivieren, diesen schönen, wie ich auch wirklich finde, tollen Beruf zu ergreifen. Aber da müssen natürlich auch die anderen Komponenten stimmen, ne? Und nicht nur das Inhaltliche.
Absolut, da bin ich total bei dir. Und ich finde es auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, wir haben jetzt ganz viel auch über das Thema im Angestelltenverhältnis gesprochen. Mhm. Ich weiß aus meiner Erfahrung heraus, dass auch durchaus KollegInnen vor allem in der Selbstständigkeit trotzdem in der ähnlichen Situation manchmal sind, weil gewisse, ich glaube, auch limitierende Glaubenssätze auch dort vorhanden sind. Also wenn man es jetzt darauf runterbrechen möchte oder es irgendwie Gründe gibt, warum sie über einen gewissen Punkt nicht hinauskommen, warum sie sich scheuen, ja, ihre Arbeit auch gerecht abzurechnen, in den Wert auch wirklich aufzurufen. Ich habe immer wieder darüber Gespräche über die Kundenkommunikation, ja, weil auch viele sich nicht trauen oder sich selber nicht zutrauen oder selber noch aus der Situation kommen, nicht viel Geld zu haben. Und dann, das habe ich immer wieder auch erlebt, dann sich nicht trauen, auch mal die Rechnungen, ja, GOT macht es ja möglich, auch so abzurechnen, also so zu stellen, dass man sagt, am Ende des Tages funktioniert das sehr gut für mich. Und deswegen glaube ich, dass du hast auch gerade das Thema Altersarmut und sowas bei Frauen angesprochen. Auch in dieser selbstständigen Phase, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Was über die Anstellung in einer Praxis noch hinausgehen kann und alle betreffen kann, um hier auch mal alle Kolleginnen mit abzuholen, die uns jetzt zuhören, dass es eben nicht nur in dieser Angestelltenrolle ein Problem, glaube ich, sein kann oder ein Thema werden kann. Und deswegen sprechen wir auch immer wieder über dieses Thema und machen ja auch Ideen auf, wie man sich auch selber vielleicht noch breiter aufstellen kann, um eben auch gewissen Situationen vorzubeugen, wenn man vielleicht mal nicht mehr arbeiten kann. Es gibt ja auch vielleicht irgendwann Gründe, dass man, du hast es vorhin gesagt, ne, die Care-Arbeit leistet, eine Familie hat, als Selbstständiger vielleicht auch mal erkrankt und nicht arbeitsfähig ist für eine Zeit lang und solche Sachen und sich hier eben ja ein bisschen breiter aufzustellen. Und wir haben das mal so ein bisschen unter diesem Arbeitstitel laufen, so ein bisschen mehr Leichtigkeit im Beruf zu haben. Wie ist das aus deiner Sicht? Darf es ein Ziel sein, tatsächlich ein formuliertes Ziel, auch mal mehr Leichtigkeit in seinem Beruf, auch in Praxisarbeit zu bekommen, eben auch mit dieser finanziellen Komponente?
Also aus meiner Warte unbedingt. Eigentlich schon ein Unding, dass man es fragen muss, finde ich. Wir verbringen ja alle, sprechen immer von Work-Life-Balance, was auch eine gute Sache ist, aber wir worken so viel unser Leben, dass idealerweise das Life auch während des Works stattfindet, so denke ich immer, ne? Und genau, was du gesagt hast, und das, wenn wir jetzt über diese Themen sprechen, denke ich, das ist das Gleiche, wie wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viel mit den Diskussionen über mentale Gesundheit gesprochen, ist, muss aus meiner Sicht immer das Ziel sein, die Umkehr, der Perspektivwechsel in das Positive, in die Handlung, weil wir wollen ja alle in diesem Beruf bleiben und wir wollen was Schönes machen, wir wollen eine gute Zeit haben und wir wollen unser Leben ja möglichst positiv auch darstellen. Und da denke ich, ist auch ganz wichtig, eben auch ganz interessant, diese Thematik Selbstständigkeit. Auch in der Selbstständigkeit gibt es Möglichkeiten, das sind ja auch immer vielfach ein Thema jetzt in den Beratungen bei uns natürlich, wie kann man die Selbstständigkeit so gestalten, dass sie erstmal zu mir persönlich passt. Das ist aus meiner Sicht immer eine ganz, ganz wichtige Komponente, wenn man jetzt, egal welche Form von Leichtigkeit, ob sie jetzt finanzieller oder inhaltlicher Natur sein soll, dass man etwas findet, was zu der eigenen Persönlichkeit passt. Das ist für mich so wie der Schlüssel. Und dann im Englischen gibt es diesen Ausdruck, dann fällt das andere so auf seinen Platz nacheinander. Wenn die Grundposition stimmt, wo ich bin, dann fallen mir auch die anderen Dinge in der Regel leichter. Und wir haben natürlich in der tiermedizinischen Selbstständigkeit einige Herausforderungen, die wir jetzt, mache immer den Vergleich mit den Humanmedizinern, weil ich natürlich auch beruflich viel mit ihnen zu tun habe. Und wir gucken ja auch immer gerne auf unsere, in Anführungsstrichen, großen Brüder und Schwestern ein bisschen neidisch. Sie haben eine andere gesellschaftliche Position, sie haben mehr Moneten, sie haben mehr gesellschaftliche Anerkennung oft. Das müssen wir ja auch nicht so tun. Wir orientieren uns ja auch ganz gerne, zu Recht auch fachlich, an der Humanmedizin. Also meine Doktorarbeit war quasi ein kompletter Exkurs in die Humanmedizin, wenn ich daran denke. Und nichtsdestotrotz haben wir ja nicht solche Möglichkeiten wie in der Selbstständigkeit bei Humanmedizin in unserer Beratung. Denen können wir ganz genau finanzielle Verhältnisse voraussagen, einfach dadurch, dass sie auch mit Kasseneinnahmen zum Beispiel rechnen können, über die gesetzliche Krankenkassen. All diese Möglichkeiten haben wir in der Tiermedizin nicht. Gerade eine Neugründung ist demnach natürlich in der Tiermedizin auch immer eine viel, viel größere Herausforderung. Dann denken wir an die ganzen gesetzlichen Bestimmungen, angefangen zur tierärztlichen Hausapotheke, was weiß ich noch, was es da nicht alles gibt, die natürlich in anderen medizinischen Bereichen auch wichtig sind. Ich will damit nur sagen, es ist natürlich auch kein Pappenstiel, die tierärztliche Selbstständigkeit. Man bindet sich da schon gewisserweise was ans Bein, aber auch da sollte oder kann die Message sein, dafür gibt es zum Beispiel Leute wie uns, wie mich in der Beratung, man holt sich Experten oder wie dich für Social Media dazu, man tauscht sich aus über die Kompetenz, um das dann leichter zu gestalten und dann Kapazitäten haben für die eigene Arbeit. Und ein wichtiger Grundbaustein ist, denke ich, auch immer dann, seine eigenen Wahrnehmungen und Glaubenssätze erstmal zu überprüfen, wenn man solche Projekte angehen möchte.
Hm? Finde ich total schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass auch da genau der erste Schritt wahrscheinlich immer irgendwie bei sich selber ist, ne? Mal zu überlegen und zu reflektieren. Wir haben das ja eben mal so gemacht, welche Glaubenssätze haben wir denn so und welche begleiten uns denn unser Leben oder welche sind uns immer wieder begegnet? Vielleicht sich selber da mal zu fragen, wo stehe ich da eigentlich ganz persönlich und wo will ich vielleicht auch mit meiner Lebenssituation hin, oder? Also ich meine, vielleicht hast du irgendwas, was wir vielleicht unseren Hörenden mit auf den Weg geben können, welche Fragen sie sich vielleicht mal selber stellen können, um hier so ein bisschen ranzugehen an das Thema, wenn sie sich damit auch mehr beschäftigen wollen. Vielleicht hast du noch ein bisschen Tipps, das ist ja bei dir ja täglich Brot, aber ich kann mir vorstellen, du kannst in deinem Berater natürlich auch nicht alle Glaubenssätze auflösen, ist glaube ich auch gar nicht deine Kernaufgabe, aber wo können sie da anfangen?
Ist sicherlich nicht, also finde ich sehr interessant. Es ist ja auch auf jeder Typus Mensch, der in die Beratung kommt, ist das andere. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, finde ich trotzdem immer wichtig zu wissen, bei jeder Beratung, das ist ja bei dir nichts anderes, erstmal zu wissen, was für einen Typen Mensch habe ich vor mir. Und das ist auch wieder, denke ich, immer die erste Frage, die man sich auch selber stellen kann. Also ehrlich zu sich selber zu sein, ist sicher, denke ich, das wissen wir alle, ist nicht immer so einfach. Wenn es darauf kommt, na, das ist sicher so ein Keypunkt, auch jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, was du gesagt hast, möchte ich in die Anstellung oder möchte ich in die Selbstständigkeit, weil also zum Beispiel aus unserer Sicht jemanden in die Selbstständigkeit zu zwingen, der dafür gar nicht gemacht ist oder das eigentlich nicht will, das ist ja grob fahrlässig, ne? Das könnte man nicht bringen, also da dann auch in den Austausch gehen. Ich empfehle auch immer, sich mit wirklich guten Freunden auszutauschen, die es ehrlich mit einem meinen und diese Themen einmal aufs Tableau zu bringen. Man hat viele Leute, die einem nach dem Mund reden, aber die Leute, die einem vielleicht auch mal ehrlich sagen, was sie von der einen oder anderen Herangehensweise halten, die sind in der Regel wenige im Leben und rar gesät, aber umso wertvoller. Und eine andere Sache ist, da kann man sich über unterschiedliche Quellen also informieren, zum Beispiel, ich kann mal eine Buchempfehlung geben oder man guckt auf YouTube, da findet man auch viel, einfach wirklich mal selber zum Thema Money Mindset zu gucken und zu Glaubenssätzen und einfach mal 5 Erinnerungen aus der Kindheit aufschreiben, die etwas mit Geld zu tun haben. Und das ist oft schon mal ein ganz, ganz interessanter Schritt, weil wir sind natürlich alle das Produkt unserer eigenen Geschichte. Und zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Tante Gerda immer gesagt hat, ja, die reichen Leute, vor denen musst du dich achten, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, wenn das immer wiederholt wurde an Weihnachten oder wenn es Geschenke gab oder ähnliches oder gibt das nicht alles auf einmal aus oder zum Beispiel gibt so viele Sachen, ne? Oder du musst irgendwie, sollst dir nicht selber irgendwie was gönnen oder kaufen. Das sind alles so Dinge, so Herangehensweisen, womit man dann, wenn man das mal aufschreibt und dann vielleicht mit Freunden auch so diskutiert, schon viel über sein so Hirnkonstrukt zu dem Thema rausfinden kann.
Total spannend und ich glaube, ganz, ganz wichtige Impulse, die du hier gerade schon mit reingegeben hast, diese eigene Reflexion, ich glaube, damit fängt es immer an und kannst du aus meiner eigenen Arbeit auch von mir sehr bestätigen, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann, um eben hier seine eigenen Hürden erstmal zu ergreifen, ne? Wie man die dann vielleicht bearbeitet, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich auch da Unterstützung zu holen, wenn man sagt, hey, das ist alleine, ist das viel zu viel, wo soll ich denn da anfangen? Dafür gibt es auch Leute, die da einem bei helfen, ne? Aber erstmal zu wissen, wo stehe ich da eigentlich selber, glaube ich, ist so der erste richtige Schritt. Du hast gerade schon gesagt, man könnte vielleicht Buchempfehlungen geben. Hast du etwas für uns mit, was wir unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben können?
Also ich würde euch gerne ein eher humorvolles Buch erstmal empfehlen. Und zwar gibt es einen australischen weiblichen Money-Mindset-Coach, der heißt Denise Duffield-Thomas und die hat, schon weiß nicht, das ist schon uralt, das Buch, das gibt es wahrscheinlich mittlerweile für 1,99 auf Amazon, wenn ich Werbung machen darf, das heißt Get Rich, Lucky Bitch. Und darüber sagt sie selber so, dass sie früher sich...
Ich mag's, allein der Titel.
Der Titel ist gut. Ne? Und dass sie selber immer so gesagt hat, was ist das für ein Lucky Bitch, dass sie so viel Kohle hat und so, ne, dieser Neidfaktor. Also da geht es erstmal wirklich ganz spielerisch um das Thema, wie man sich dem annähert. Sie hat auch super Bücher auch fürs Thema Selbstständigkeit oder allgemein, was du auch geschrieben hast, so zu diesem Übertopic, darf ich mich in der Arbeit wohlfühlen, schreiben. Es ist einfach so ganz unterhaltsam. Ihr habt ja auch alle nicht viel Zeit. Das Buch ist auch nicht so dick, das kann man mal, ist auch kein, jetzt sprachlich durchaus machbar, ist glaube ich nicht übersetzt, aber das kann garantiert jeder von euch easy so wegsnacken. Oder man guckt sich zum Beispiel von ihr kleine Videos da auf YouTube an, das wäre eine Sache, die ich empfehlen könnte. Aber was ich nämlich auch noch unbedingt sagen wollte zu dieser Sache, wenn man da anfängt mit dem Money Mindset oder sich Glaubenssätze aufzuschreiben. Das erste ist einfach nur, das erstmal zu beobachten und vor allen Dingen nicht sich dafür zu verurteilen, weil das Interessante ist ja nachher, das sich zu reflektieren, wieso mache ich das? Und auch mega interessant, wenn man das mal mit Freunden macht, weil wir haben ja alle so obskure Eigenheiten, ne? Wenn man dann mal seinen Freunden und Freundinnen erklärt, wieso man das macht, also ach echt, deswegen machst du das immer oder so, ne? Kann ja bei ganz, ganz vielen Dingen sein, ne? Also Ziel soll nicht sein, dass wir andere oder uns selber verurteilen, weil genau aus dieser Schlaufe wollen wir raus. Es geht einfach nur, dass wir reflektierter damit umgehen und eben vielleicht nochmal zu dieser Eingangs-Meinungsumfrage kommen, vielleicht ein Reframing unserer eigenen Ansichten, unserer eigenen Weltansicht schaffen, mit dem Zweck, dass wir uns in diesem Bereich das ermöglichen wollen, was wir wollen. Also ihr euch ermöglicht, was ihr wollt. Es geht ja darum, jeder hat andere Lebensziele oder andere Tendenzen oder andere Schwerpunkte, ne? Und das müsst ihr für euch natürlich isolieren, das soll euch keiner aufdrücken. Aber, und auch das wiederholt, es ist nun mal so, wir leben in einem kapitalistischen System und schon Jesus wurde für Geld verraten. Also dieses System gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses System jetzt, dieses System des Tauschhandels, man könnte ja auch gegen was anderes tauschen als Geld, innerhalb kürzester Zeit auflöst, ist halt eben eher unwahrscheinlich. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, das wünsche ich mir auf jeden Fall für alle Leute, die in meine Beratung gekommen sind, jetzt bin ich ja außerhalb der Beratung, aber immer bei mir waren, dass sie natürlich das machen können und finanziell und mit einem finanziellen Wissen und Herangehensweise so aufgestellt sind, dass es sich für sie zum Positiven wendet. Das wäre meine Herangehensweise.
Mhm. Total spannend. Schöne Impulse dabei. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Mein Lieber, ich könnte jetzt noch sehr lange mit dir darüber reden. Ich glaube, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Da gibt es ganz tolle Ansätze und genau erstmal die eigene Reflexion, ohne sich selber zu beurteilen oder zu verurteilen, noch schlimmer, ja, sondern sich erstmal nur beobachten dabei, ist ein ganz, ganz schöner Ansatz. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen, aber ich habe noch eine Frage für dich, die ich allen meinen Interviewgästen, Gästinnen stelle, die hier bei mir zu Gast sind. Und zwar die Frage, welche Veränderungen oder Trends in der Tiermedizin siehst du als besonders vielversprechend an?
Danke für deine Frage. Also ich würde mich jetzt eben nochmal so auf meine Baustelle das Geld jetzt beziehen, wenn du fragst diesbezüglich. Da finde ich einen ganz wichtigen Durchbruch und Meilenstein eben jetzt, dass es einen ersten Tarifvertrag gibt. Auch wenn es natürlich jetzt noch eine sehr begrenzte Gruppe von Tarifpartnern gibt. Aber das zeigt ja, es kommt Bewegung in dieses Thema rein. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass es, was ich in den letzten, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte fast dabei, erschreckend sein kann, dass das für mich auch ein Zeichen eines gewissen Selbstbewusstseins der Tiermedizin ist, dass man so etwas einfordert und aufbaut. Und das ist ein Zeichen aus meiner Sicht Richtung Wertschätzung auch im Innen und im Außen ist. Finde ich eine super Entwicklung.
Alles klar, dann lassen wir das so stehen und gehen mit diesem letzten Impuls aus dieser Folge raus. Liebe Regina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für deine Impulse und deine Gedanken und dass du mit uns deine Eindrücke geteilt hast, die du ja in deinem täglichen Tun, die dir begegnen, aus der Branche, aus den Umgebungen unserer Branche. Und würde von meiner Seite sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und mich an dieser Stelle schon verabschieden. Und überlasse dir das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich auch für den Austausch auf jeden Fall. Ich fand es auch super, dass man mal über dieses Thema einfach von einer anderen Herangehensweise sprechen kann, weil es doch auch, wenn es ja viel so faktisch zahlenbasiert wahrgenommen wird, eigentlich aus unserer Sicht, so wie wir auch im Vorgespräch festgestellt haben, ein hochemotionales Thema ist. Und tatsächlich würde ich mich sehr freuen, wenn wir diese Diskussion in der einen oder anderen Form nochmal fortsetzen oder vielleicht auch in einem anderen Format. Wir hatten ja auch schon mal so Idee ausgetauscht, vielleicht können wir nochmal dieses Thema Money Mindset in irgendeiner Art und Weise, Workshop oder was aufgreifen. Das fände ich super, weil ich es persönlich, also danke dir, dass du diesen Input auf jeden Fall in die Tiermedizin gebracht hast.
Ja, und ich danke dir und den Impuls nehmen wir auch nochmal mit. Falls dich, du uns jetzt zuhörst, das Thema noch weiter interessiert, schau dir auf jeden Fall die Buchtipps an. Wir werden in den Shownotes auch nochmal die Informationen von der Autorin hinterlegen. Und wenn dich das Thema weiter interessiert und du da weiter einsteigen möchtest, dann lass es uns gerne wissen, wenn du auch vielleicht eine Art Workshop interessant bist. Umso besser, lass uns das auf jeden Fall noch mehr wissen, weil dann wissen wir auch, für wen wir das Ganze machen können. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dann tschüss.